Ich habe heute ein Thema, das wird uns wahrscheinlich ein bisschen länger beschäftigen. Ich habe es überschrieben mit die andere Seite der Liebe. Und ich möchte ein paar Bibelstellen lesen und wir fangen an, Johannes 2, und ich erzähle ganz kurz die Vorgeschichte. Jesus kommt zu Johannes, dem Täufer, also Kapitel 1, lässt sich dort taufen. Dann machen sie sich am nächsten Tag auf nach Galiläa. Zwei Tage später sind sie in Kana. Dort tut Jesus sein erstes Wunder, Wein im Überfluss. Halleluja. Wein im Überfluss. Das ist das erste Wunder, was Jesus tut. Und dann kurz darauf lesen wir folgende Begebenheit. Und ich habe das überschrieben mit unbequemer Jesus. Und es gibt ein paar Seiten von Jesus, die sind wirklich unbequem. Und manchmal merke ich, oh, da wären wir froh, wir würden die irgendwie auf die Seite bekommen. Weil irgendwie, weißt du, so dieser liebe, brave Jesus, also so der Jesus, mit dem man seinen Militärdienst verweigern kann. Ja, einfach so. Aber es gibt ein paar Stellen, eine ist hier, Johannes 2, ab Vers 13. Und das ist das erste Mal, dass Jesus als Erwachsener in Jerusalem ist. Und da heißt es, kurz bevor die Juden ihr Passafest feierten, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe und Tauben zum Verkauf anboten, und auf die Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Er schüttete das Geld der Wechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um. Und den Taubenverkäufern befahl er, schafft das alles weg, macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich dabei an die Schriftstelle, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Also ich erzähle mal, was hier nicht war. Hier ist kein Jesus, der dort reinkommt, so eine säuselnde Stimme hat, oh Leute, das ist echt nicht so cool hier. Und also das ist jetzt echt blöd für uns alle, aber es wäre echt gut, wenn ihr gehen würdet, weil irgendwie das, also ich hoffe, ihr nehmt das nicht persönlich und ihr könnt mich jetzt hier verstehen. Vielleicht können wir nachher nochmal drüber reden, wie es dir damit geht, weil ich dich jetzt hier rausschicken muss. So, da ist Jesus im Tempel, da sind Massen an Menschen, da sind römische Soldaten, die zur Sicherheit abgestellt sind. Und interessanterweise gibt es niemanden, der sich traut, Jesus anzufassen. Niemand. Ja, der war irgendwie Gott und hat so. Hier war Jesus, der außer sich ist, der eine Peitsche hat und der die Leute raustreibt. Kennst du Leute, also wenn die so richtig, wo du sagst, besser du verlässt das Zimmer? Sonst kriegst du es. Also, komm, jeder, der einen Bruder hat.
Ja, reicht einer.
Wo ist der liebe Jesus? Ich lese uns noch mal eine andere Stelle. Markus 11. Eigentlich erzählt die Geschichte dasselbe. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben. oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Zur Erklärung sagte er ihnen, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und dann geht es weiter, als die führenden Priester und die Schriftgelehrten davon hörten, suchen sie eine Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Sie hatten nämlich Angst vor ihm, weil das ganze Volk von seiner Lehre tief beeindruckt war. Und am Abend verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Eigentlich ist es dieselbe Geschichte. Ich will euch den Unterschied erklären. Die erste Geschichte ist Johannes 2. Jesus kam gerade von seiner Taufe, sind ein paar Tage nach seiner Taufe. Und er tut es. Hier befinden wir uns in Markus 11. Und es ist kurz davor, bevor Jesus gekreuzigt wird. Also zwischen den Ereignissen liegen fast 3 Jahre. Und es ist derselbe Jesus, der dasselbe wieder tut, weil er sagt, die Typen haben es immer noch nicht kapiert. Und ich werde das nicht dulden. Und was wir nicht sagen können, naja, war halt am Anfang von Jesus. Am Ende ist er liebevoller geworden. Jesus ist hier unbequem. Ich habe ein paar unbequeme Fragen. Wie konnte er nur so etwas tun? Hier ist eine, die dich vielleicht herausfordert. Hat Jesus hier gesündigt? Nein? War Jesus hier immer noch in der Liebe? Schau, wir wissen, was die richtigen Antworten sind, aber ich glaube, hier ist die, die echt wichtig ist. Gibt es einen gesunden Ärger? Schau, wenn Jesus hier nicht gesündigt hat, wenn Jesus hier in der Liebe war, dann scheint es sowas zu geben wie einen gesunden Ärger. Und manchmal, also ich werde bestimmt beim nächsten Mal, ich glaube heute wird die Zeit nicht reichen, werde ich ein paar Dinge aus meinem Leben erzählen, die ich gelernt habe. Aber ich habe irgendwie, bin ich aufgewachsen mit einem Gefühl von Ärger ist böse. Und Ärger sollte eigentlich nicht sein. Vor allem nicht, wenn du Jesus kennst. Dann sollte man sich nicht ärgern, weil das ist irgendwie unchristlich. Witzig, dass wir was unchristlich nennen, was Jesus vorgelebt hat. Sich eine Peitsche zu machen und die Typen echt aus dem Tempelhof rauszutreiben. Und da gab es niemanden, der ihm widerstanden hat. Und Jesus, also das ist ein bisschen mein inneres Bild, Ihr seid gerade mal 800 Mann. Kommt nur her, wer will der Erste sein? Die Peitsche ist fertig. Jesus stand da und sagt, ich nehme es mit euch an auf. Das gibt es ja wohl gar nicht, was ihr hier tut. Gibt es einen gesunden Ärger? Oder müssen wir alles einfach erdulden? Das sind so ein paar Fragen. Die uns bestimmt. Also ich finde die sehr unbequem. Weil die nehmen uns die Möglichkeit, nur ein paar Richtigkeiten zu sagen. Ja, Jesus, ja. Ohne Sünde. Ja, der war natürlich in der Liebe. Aber warum kann Jesus dann sowas machen? Und kann es sein, dass wir hier was lernen können? Und ich möchte mit uns ein paar Bibelstellen durchgehen. Psalm 97, Vers 10. Die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Also, das ist ein einfacher Satz. Ich würde ihn mal anders formulieren. Deine Liebe zu Gott kannst du daran überprüfen, wie sehr du das Böse hasst. Amen oder Oman? Deine Liebe zu Gott kannst du daran überprüfen, wie sehr du das Böse hast. Schau, ich glaube, dass wir manchmal Dinge durcheinander bringen. Jesus ist Liebe. Und aus Liebe hat er ganz viele Dinge gemacht. Und Liebe ist immer das Wohl des anderen. Immer. Aber Liebe ist immer aktiv. Und immer. Also Liebe sucht das Wohl des anderen. Und es bedeutet gleichzeitig, dass alles, was Gutes zerstört, dass sich die Liebe dagegen richtet. Und hier geht es nicht, also Ärger richtet sich nicht gegen Menschen, aber gegen etwas Böses, was geliebte Menschen zerstört. Macht das irgendwie Sinn? Schau, wie kann jemand sagen, ich liebe meine Kinder? Und dann kommt nachher der Markus, hat irgendwie einen schlechten Tag, jemand hat noch nicht Hallo gesagt. Meine Frau hat mir kein Essen gebracht. So. Und dann läuft mir so ein Kind über den Weg. Alles klar, ich bin jetzt der Stärkere. Wie zeigt sich deine Liebe? Zeigt sich deine Liebe zu deinem Kind nicht auch dadurch, dass du zu mir kommst und mich wirklich in den Schwitzkasten nimmst? Und sagst, Markus, das machst du noch einmal und ich zeige dir, wie man jemals Genick bricht. Ich schütze die, die ich liebe. Ich schütze die, die ich liebe. Ja, warte mal. Heißt Liebe nicht, komm, wir müssen irgendwie alles erdulden. Vielleicht hat Markus einen schlechten Tag. Vielleicht hat ihm jemand nicht Hallo gesagt. Vielleicht hat ihm seine Frau nicht zu essen gebracht. Das war schon in seiner Kindheit so.
Und genau. Svenja ist dran schön.
Aber guck mal, wir leben in einer Zeit, die ganz bewusst darauf abzielt, dass wenn jemand etwas Falsches macht, dann wird auch in den Medien, ihr könnt da gerne mal drauf achten, dann wird da immer der ganze Hintergrund erklärt. Das wird meistens sehr dramatisch auch überzeichnet, was die in ihrer Kindheit erlebt hatten. Und versteht mich, das haben die alles erlebt. Aber was sie tun, ist trotzdem falsch. Und alles, worauf wir manchmal getrimmt werden, ist alles zu verstehen und manchmal vergessen wir darüber zu unterscheiden, was richtig und falsch ist, was gut ist und was böse ist. Und es gibt eine Haltung von, naja, wenn der so eine schlimme Kindheit hatte, ja, dann darf der natürlich austicken und meinem Kind eine Ohrfeige geben. Und wir kommen dann in so eine innere Passivität. Auch als Gesellschaft. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir vergessen haben, dass Liebe auch eine andere Seite hat. Dass Liebe für den Menschen ist und Liebe auch das Böse hasst. Amen. Sprüche 8. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Also ganz ehrlich, wir feiern in der Gesellschaft Stolz. Nach jedem Boxkampf. ich bin der Größte. Nach jedem Musikwettbewerb, ich habe die beste Stimme. Wir haben eine Kultur geschaffen, in der Stolz und sich selber zu promoten echt gefeiert wird. Und manchmal wundern wir uns, warum wir die Ergebnisse haben und die Auswirkungen haben, die wir haben. Weil da etwas Böses Einzug hält. Also hier, ich will das nochmal wiederholen. Liebe liebt Menschen und hasst das, was den Menschen, den man liebt, zerstört. Gesunder Hass richtet sich nicht gegen Menschen, sondern gegen die zerstörerische Kraft. Ich denke, ich werde beim nächsten Mal mehr auch darüber sprechen. Es gibt etwas Ungesundes, es gibt irgendwie auch etwas Entartiges. Aber es gibt auch einen gesunden Ärger und einen gesunden Hass. Und ich will jetzt von dem einfach mal ausgehen und sagen, wie sich sowas auswirkt. Vielleicht sagst du, Markus, komm, wie ist es? Was machen wir mit solchen Sachen? Was ist mit der anderen Wange hinhalten? Hat doch Jesus auch gesagt. Ja, hat er gesagt. Aber wenn wir das untersuchen, dann spricht Jesus davon, um des Evangeliums willen, um der Botschaft willen. Schau, es gibt, Jesus sagt auch, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, dann würden meine Leute kämpfen. Und es gibt etwas, das ist nicht von dieser Welt. Und Jesus kam, um auf diese Welt Erlösung und das Reich Gottes zu bringen. Und dazu war es notwendig, dass er ans Kreuz ging. Und er hat es auf sich genommen, ohne sich je dagegen zu stellen. Er hat nie zurückgeschlagen. Er hat die andere Wange hingehalten. Er hat das alles gemacht. Aber er hat es getan, um des Evangeliums willen. Da, wo du irgendjemand von Jesus erzählst und Leute anfangen, dich zu beleidigen, versuche es, nicht zurück zu meckern, zu schimpfen, den anderen klein zu machen. Als wir in Tschechien waren, im Sommereinsatz, da erinnere ich mich an die eine Veranstaltung, da hatten wir auf dem Marktplatz gepredigt und Leute haben aus dem Regen vom Fenster echt übles Zeug runtergeschrien. Wir werden das aushalten. Und wir hätten es auch ausgehalten, hätten die mit Tomaten nach uns geschmissen. Die waren ziemlich hoch von der Drohung, das liegt schon mal. Aber ich frage mich, muss ich es tolerieren, wenn das Böse um sich greift? Und da geht es jetzt nicht um die Verkündigung des Evangeliums, sondern da geht es um Miteinander. Muss ich es ertragen, wenn jemand meine Kinder oder meine Frau schlecht behandelt? Muss ich es ertragen, dass ich krank bin?
Ja.
Ja? Vielleicht wäre es gut, auf manches auch wieder ein Ärger zu bekommen. Weil es um mehr geht, als nur kann ich das aushalten. Sondern es geht in manchem darum, ist es richtig? Ist es das, wie es im Himmel sein wird? Werden wir das im Himmel wiederfinden? Dass wir uns gegenseitig fertig machen? Dass Leute gedemütigt werden? Dass Leute unterdrückt werden, dass Leuten Rechte abgesprochen werden. Werden wir das wiederfinden? Nee. Und wenn wir es dort nicht wiederfinden, warum sollten wir es hier tolerieren? Was? Vielleicht sollten wir auf manche Haltungen, nicht auf Menschen, aber auf manche Haltungen echt wieder ärgerlich werden. Weil die Liebe das Gute schützt. Weil die Liebe sehen will, dass wir einen Ort schaffen, wo meine Kinder sicher sind. Ich will auch in meiner Stadt oder in meinem Dorf, ich will es wieder haben, dass man einfach nachts über die Straße laufen kann, ohne dass jemand Angst haben muss. Ich habe vor kurzem mit ein paar Frauen gesprochen, also einfach Nachbarn und Bekannte, die erzählt haben, sie fürchten sich, nachts in der Dämmerung joggen zu gehen. Kann das damit zu tun haben, dass wir uns alle daran gewöhnt haben, dass es halt so ist und dass Böses passiert? Und wenn es passiert, besser, du kommst in nichts rein. Wo sind Leute, die aufstehen und sagen, hey, das gibt's ja wohl nicht? Wenn ich in der Straßenbahn sitze, weißt du, das ist doch so ein Fall. Wir alle kennen die Schlägervideos. Ich habe mich oft gefragt, was ich in so Momenten tun würde. Und ich kenne die Momente von Angst zu sagen, scheiße, wenn das drei Mann sind und das geht los, Markus, du hast drei Kinder. Vielleicht kommt der andere als Opa, der hat eh nur noch 5 Jahre. Genau, jetzt schütteln wir alle mit dem Kopf, aber komm ganz ehrlich, wie sieht es denn aus? Wie sieht es denn aus? Es braucht etwas von Aufstehen. Es braucht etwas von, ich denke nicht an mich. Ein Kennzeichen von Liebe ist, dass sie nicht an sich denkt. Dass sie nicht das eigene Wohl sucht, sondern das Wohl des anderen. Dass die Liebe ihr Leben hingibt, damit andere gerettet werden. Dass es nicht um mich geht und meinen Schutz, sondern um das Wohl des anderen. Und ich hoffe, ich komme nicht in die Situation, aber es ist was. Ich hoffe, dass ich den Mut habe, egal was es kostet, aufzustehen und Leben zu schützen. Weil es ja wohl nicht sein kann, dass in unserem Land sowas um sich greift. Das kann ja wohl nicht sein, dass im Haus Gottes Handel getrieben wird. Das kann ja wohl nicht sein, dass die hier ein Kaufhaus draus machen, dass die mit Beziehung zu Gott sich selber befreien, bereichern. Ich werde wohl mal eine Peitsche bauen. Oh Jesus, ich liebe Jesus dafür. Ich liebe Jesus dafür, dass er für das Gute kämpft, dass die Liebe parteiisch ist und dass die Liebe beide Seiten hat. Wenn Schlimmes passiert, das hat sie eine Möglichkeit, hat sie wirklich eine Möglichkeit, darunter nicht kaputt zu gehen und wiederherzustellen. Aber Liebe hat auch einen Aspekt von, ich werde das hier nicht dulden. Jesus war wirklich unbequem. Wir sind manchmal eingelullt von, ja, nichts Falsches zu sagen. Ich habe ein Interview angesehen. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Da war George Bush, damals Präsident der Vereinigten Staaten, war in einer Talkshow und der Moderator war ihm nicht ganz so wohlgesonnen. Und er versuchte ihn in eine Ecke zu treiben und sagte, Herr Präsident, glauben Sie, dass Schwule Sünder sind? Mit so einem Unterton von, egal was du sagst, du wirst eh das Falsche sagen. Egal was du sagst, du wirst eh das Falsche sagen. Und Präsident Bush hat 3 Dinge gesagt, ich fand das echt brillant. Er sagte, zuerst glaube ich, dass wir alle Sünder sind und die Herrlichkeit verloren haben, die wir eigentlich bei Gott haben sollten. Und zweitens ist einer seiner Lieblingsverse, was siehst du den Balken im Auge deines Bruders, aber deinen eigenen Stachel siehst du nicht. Und drittens, Ich glaube, dass Mann und Frau ein gesundes Fundament für jede Gesellschaft sind. Und dann ist so weitergegangen. Und ich fand es echt brillant. Und ich habe mich echt gefragt, was würde ich machen? Weil wir wollen ja niemanden verletzen. Weil wir ja irgendwie alle lieben. Und ich glaube, hier ist echt eine große Gefahr, dass wir durch dieses niemanden verletzen zu wollen, manchmal echt passiv werden. Soll ich ein paar Dinge sagen, die uns noch ein bisschen ärgern? Also das ist wirklich was zum Nachhören. Zum Thema Toleranz. Gerhard Polt, Toleranz. Gebt das mal ein. Ich zitiere ihn, das bayerische Komiker, der echt tiefe Gedanken hatte. Redet nicht das Evangelium, aber ich zitiere mal sinngemäß. Der sagte: Mein Nachbar sagt, alle Ausländer raus. Das ist nicht, was ich sage, aber ich toleriere seine Meinung. Markus, jetzt klärt es endlich auf. Schau, ich merke, hier ist was. Es gibt so ein paar Themen, die darf man scheinbar nicht mehr ansprechen. Und wenn man sie anspricht, dann wird man gleich in die Ecke gestellt. Er hat es echt clever umgangen und das ärgert Leute. Das muss noch nicht mal seine Meinung sein. Aber merken, komm Markus, das hast du jetzt nicht im Gottesdienst gesagt. Jetzt sag mal, dass das nicht deine Meinung ist. Ärgert dich das? Ich finde es gut, wenn es ein paar Dinge gibt, die uns echt ärgern. Weil ich habe Folgendes festgestellt. Es gibt einen ungesunden Umgang mit Ärger. Aber meistens ärgern wir uns, weil irgendein Wert, den wir schützen wollen, verletzt wird. Wir ärgern uns manchmal, weil ein Wert, der uns wichtig ist, verletzt wird. Das kann ganz unterschiedlich sein. Bei mir in der Familie, da wo ich herkomme, gibt es einen Spruch: Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Amen. Und Alter, was für ein Quatsch. So bin ich aufgewachsen. Ein Wort ist ein Wort. So, wenn wir sagen 12.30 Uhr, dann meinen wir 12.30 Uhr. Und nicht so ungefähr. So 12.30 mal dran denken, dass wir uns treffen wollen.
Ja, noch 2 Stunden fahren.
Und dann noch 2 Stunden fahren. Das soll sie mal nicht so haben. Schau, was passiert, dass sich dann manchmal Leute zu sehr aufregen und austicken und dich persönlich angehen und runtermachen, wenn du zu spät kommst. Ich glaube, das ist ein falscher Umgang mit Ärger. Aber was dennoch bleibt, dass dieser Ursprungsärger eigentlich was Gutes ist. Zu sagen, ich möchte, dass ein Wort ist. Und wenn mir jemand sagt, ich mache das, dass es macht. Es ist falsch, danach auszuticken. Aber es ist richtig, dass ich hier etwas schützen will. Und es ist auch richtig, dass mich das ärgert, wenn Dinge ignoriert werden. Wie man da gut damit umgehen kann, da will ich das nächste Mal tiefer und etwas ausführlicher reingehen. Aber ich möchte uns nochmal einen biblischen Grund legen, dass sich zu diesem Thema wirklich etwas öffnet in unserem Leben. Epheser 4. Das wird ja vor allem auf Eheseminaren zitiert. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Als wäre es okay, tagsüber zornig zu sein und abends nicht. Und dann kommen die ganzen Empfehlungen von, wenn was zwischen euch steht, klärt es, bevor ihr ins Bett geht, schlaft nicht drüber. Wir versuchen das auch hinzubekommen, weil das wirklich hilfreich ist. Aber hier, also wenn wir das nochmal untersuchen, das Ding hat einen anderen Schwerpunkt. Da steht nicht, wenn ihr zürnt, sündigt dabei nicht. Sondern da steht, zürnet. Also habt einen Ärger in euch. Und wenn es so ist, dann passt auf, dass ihr dabei nicht sündigt. Und die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Also das bedeutet doch Folgendes. Diese Haltung sollte nicht aus eurem Leben verschwinden. Liebt Gott, hasst das Böse. Zürnet. Und dann geht es ja weiter und gebt dem Teufel keinen Raum. Es gibt einen falschen Umgang, aber auch einen richtigen. Psalm 4. Erbebt, aber sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen auf eurem Lager, aber seid still. So gehe ich mal. Beim nächsten Mal dazu. Ich möchte uns heute herausfordern. Eine Seite von Liebe zu entdecken, die Jesus auch hatte. Nicht alles über sich ergehen zu lassen. Sich nicht mit allem abzufinden. Es gibt Dinge, die sind falsch und die bleiben falsch. Und da wird uns Rückzug und Passivität nicht nach vorne bringen. Sondern wenn wir passiv sind, wird es dem Bösen Raum geben, dass es sich weiter ausbreitet. Und Jesus hat die Typen am Anfang rausgeschmissen und als sie es nach 3 Jahren immer noch nicht gelernt haben, hat er dasselbe nochmal wiederholt. Weil er sagte, das werde ich hier im Haus meines Vaters nicht dulden. Und ich möchte dich herausfordern, zu sagen, es gibt ein paar Dinge, die gibt es bei mir auch nicht. Ich werde jedem helfen, der frei werden möchte. Ich will jedem helfen, dass wenn er sagt, helf mir, ich bin da auf einem üblen Weg. Ich mache Dinge, die ich eigentlich nicht möchte. Ich will dir dabei helfen, aber ich werde es nicht tolerieren. So innerlich aufzustehen und zu sagen, Liebe ist für Menschen. Und Liebe sucht das Allerbeste. Und nicht nur ein, naja, wir können es halt irgendwie aushalten. Liebe sucht das Allerbeste für den, den man liebt. Und Liebe richtet sich gegen alles, was das zerstören will. Wenn du ärgerlich bist, sehr gut. Ich rede das nächste Mal, wie wir gut mit Ärger umgehen. Ärger, die andere Seite der Liebe. Wollen wir aufstehen? Also ich will mich heute einmal ganz kurz, besonders und zuerst an Männer richten. weil ich glaube, dass uns hier auch in unserer Gesellschaft was verloren gegangen ist. Und auch ein Stück durch einen Einfluss in Gemeinden, wo uns Jesus nur als lieb und brav präsentiert wurde. Er hat alles mit sich machen lassen. Es gibt eine Tendenz, wo Liebe manchmal missbraucht wird zur Passivität und zu sagen, so ist es halt, kann man nichts dagegen machen, doch kann man. Man kann lernen, gut damit umzugehen. Was das bedeutet, haben wir heute nicht lernen können, werden wir noch. Aber wenn du heute merkst, da ist etwas, da ist eine Wahrheit in dem, was ich gehört habe, wo ich merke, da ist was Wahres drin und da fehlt mir etwas. Und ich habe mich da in eine Passivität begeben und ich schütze nicht, was ich wirklich liebe. Und ich will dort reinkommen. Würdest du mit mir aufstehen und deine Hand heben, als ein Zeichen vor Gott zu sagen, ich will raus aus dem und ich will rein in einen gesunden Umgang mit Ärger und ich will nicht Ärger aus meinem Leben verschließen, sondern ich will ihn nutzen, um Gutes zu schützen. Ihr Männer, ihr seid meine Helden, wir haben das Vorrecht voranzugehen. Also wenn du das möchtest, hebe deine Hand. Ich stehe mit hier vorne und ich würde noch mal für uns beten. Und dann geht uns, glaube ich, entlassen. Und ich segne dich mit einer Offenbarung seiner Liebe. Seiner Liebe, die nicht passiv ist, sondern aktiv. Die ihren Fokus darauf richtet, Menschen befreit, wiederhergestellt und geheilt zu sehen. Und die ihren Fokus darauf hat, anderen Wohl zu tun, unabhängig von dir selber. Und ich segne dich, dass du fähig wirst, dein Ärger wahrzunehmen und ihn zu nutzen, um das Böse zu zerstören. Ich segne dich, dass diese Entscheidung dich befähigt, aktiv zu leben, voranzugehen, gute Entscheidungen zu treffen, dass nicht alles in deinem Umfeld toleriert wird, sondern dass du tatsächlich einer von denen bist, oder dass wir das sind, die den Himmel und die Schönheit des Himmels auf die Erde bringen. Amen?
Amen.
Amen. Ich erzähle eine Geschichte, dann spreche ich in Segen. Einer meiner Helden, Smith Wigglesworth, hat Menschen, die Tumore hatten, in den Bauch geschlagen und die sind in Ohnmacht gefallen, danach aufgewacht und waren geheilt. Der hat behinderte kleine Kinder von der Bühne gekickt und wie die auf dem Boden landen, also die waren ein Jahr alt, um es ein bisschen schlimmer zu machen. Als die auf dem Boden landeten, waren die von Verkrüppelung geheilt. Und er wurde oft darauf angesprochen, du bist wütend, du hast Menschen, warum machst du das? Und er hat gesagt, ich liebe Menschen, aber ich sehe den Teufel auf eine Art und Weise, dass ich ihn hier nicht dulde und ich schlage ihn aus Menschen heraus. Und wenn Menschen halt gerade im Weg sind, das Ergebnis war immer, sie waren geheilt. Das Ergebnis war immer, sie waren geheilt. Hier spricht etwas zu mir von, ich will das Böse nicht tolerieren. Ich glaube, es war bei Jesus ähnlich. Der Teufel zieht nicht ein in das Haus meines Vaters. Ich schmeiß den raus. Wenn ihr frei werden wollt, helfe ich euch. Wenn ihr euch daran festhalten wollt, fliegt damit raus. Da ist etwas, was mich ermutigt, für das Gute zu kämpfen und das Böse zu hassen. So, ich bete nochmal und dann gibt's Essen und dann
Wir sind die Mission.
Haben wir zumindest interessante Gespräche.